ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Ann-Christine Schenten. Hallo. Und wir starten mit dem Talk of the Town, hier in Berlin zumindest. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, ist weiter unter Druck angesichts seines Krisenmanagements im Berliner Blackout. Auch der Koalitionspartner SPD geht zunehmend auf Distanz und fordert eine Entschuldigung vom Regierungschef für sein Tennismatch. Die CDU hingegen, die steht hinter ihrem Regierungschef, Angela Ulrich.
In der CDU rücken sie zusammen hinter Kai Wegner. Kritik an dessen Tennisspiel zum Beginn des Stromausfalls? Lächerlich, sagt Innenpolitiker Burkhard Dregger.
Und ich würde gerne die Gegenfrage stellen, welche Unterstützungsleistung denn bei der Krisenbewältigung gefehlt haben soll, die der regierende Bürgermeister in seiner kurzen Pause hätte organisieren müssen.
Diese Debatte sei gefährlich, verunsichere die Leute, meint Dregger. Auch sein Parteifreund Lars Bozian ist überzeugt.
Gerade vom Regierenden und seinem Team wurde eine wirklich große organisatorische Arbeit geleistet. Und Berlin hat dadurch die Unterstützung vom Bund und den anderen Ländern erhalten.
Was sich beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder dann so anhört.
Wenn man das erlebt, was in Berlin da war. Da geht es hier um Linksterrorismus und nicht um eine Stunde Tennis spielen.
Koalitionspartner SPD geht hingegen auf Distanz.
Ich finde, Kai Wegner muss sich bei den Berlinerinnen und Berlinern genauso wie bei den Einsatzkräften und vielen Freiwilligen, die rund um die Uhr im Einsatz waren, entschuldigen.
Fordert der Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl Steffen Krach. Fraktionschef Saleh spricht von einem unverständlichen Umgang Wegners mit der Krise. SPD-Wirtschaftssenatorin Giffey kann Wegners Tennisspiel ebenfalls nicht nachvollziehen.
Ich kann für mich sagen, ich habe den Tag anders gestaltet und jeder muss für sich entscheiden, wie er oder sie in einer solchen Situation agiert.
Aus der Opposition kommen weiter Rücktrittsforderungen. Mindestens eine Erklärung braucht es, sagt Grünen-Fraktionschef Werner Graf.
Ich finde es entscheidend, dass sich der Regierende jetzt auch im Parlament erklärt. Deshalb ist es auch an der Zeit, dass er eine Regierungserklärung abgibt. Das muss schnell passieren.
Unterdessen wird auch Kritik im betroffenen Bezirk laut, am grundsätzlichen Krisenmanagement. Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg hätte sich gewünscht, dass schneller die sogenannte Großschadenslage ausgerufen worden wäre.
Wir haben informell, sage ich mal in Anführungszeichen, selbstverständlich immer alles auch in Kontakt gehabt. Aber eben dieser formale Akt, jetzt ist das Land zuständig und nicht mehr der Bezirk, wäre für uns früher besser gewesen.
Dafür ist formal die Innensenatorin zuständig. CDU-Landesfraktionschef Dirk Stettner kündigt an, dass sich Krisenabläufe verbessern müssten.
Natürlich haben wir darüber diskutiert, was noch besser laufen kann. Und wir werden schon am Montag eine Arbeitsgruppe starten, die noch in dieser Legislatur Maßnahmen umsetzen will, die zu einer Verbesserung der Vorbereitung auf solche terroristischen Anschläge geeignet sind.
Für nächsten Donnerstag hat Kai Wegner eine Regierungserklärung angekündigt zum Blackout und den Folgen.
Das war der Bericht von Angela Ulrich. Jetzt interessiert uns aber noch, wie es eigentlich den Menschen geht, jetzt wo der Strom wieder läuft. RBB24-Reporter Stefan Oschwart hat sich rund um den S-Bahnhof Schlachtensee umgehört.
Ich habe wirklich keine Zeit, ich muss los. Die Welt brennt, Heizungsausfälle.
Noch und noch.
Jetzt gerade noch den Strom anschalten wieder. Viel Elektronik ausgefallen und Wärmepumpen eingefroren.
Das sagt Heizungsinstallateur Thomas Schmidt und steigt in seinen Wagen am S-Bahnhof Schlachtensee. Vor allem alte Anlagen seien betroffen, meint die SHK-Innung. Insgesamt sei der Blackout eher glimpflich verlaufen. Bisher. Aber Schäden gab es doch. Bioladenbesitzer Martin Friedrichs hat Verlust gemacht. Er bietet auch Biokisten mit Lebensmitteln an.
Es ist ein vierstelliger Eurobereich. Nicht der schönste Jahresstart.
Butter Lindner, Filialleiterin Katharina Globienka, war doppelt vom Stromausfall betroffen. Zu Hause hockte sie mit Eltern und Hund auf 40 Quadratmetern im Kalten. Und auch in der Filiale war sie gefordert, tagelang.
Wir waren davon betroffen, dass wir morgens angefangen haben, hier im Laden aufzubauen und zu backen. Und plötzlich ging der Strom weg und die Öfen aus. Wir haben dann Samstag noch den ganzen Laden ausgeräumt, was die Kühlung betrifft, und haben das an andere Filialen verteilt. Dann haben wir am Sonntag die TK-Zelle leer gemacht und haben da versucht, alles zu retten, was noch zu retten ging. Und um den Kiez zu versorgen, haben wir dann Montag, Dienstag und Mittwoch draußen im Markthänger auf dem Stand gestanden und haben versucht, die Leute, die hier geblieben sind, mit Lebensmitteln zu versorgen.
Seit Mittwoch, 17 Uhr, sei der Strom wieder da, sagt sie. Andere hätten schon mittags wieder Strom gehabt, erzählen Passanten auf der Straße. Das Ehepaar Kautz verbrachte nur die Nächte in Berlin-Schlachtensee, erzählt Johannes Kautz, der vorsichtig mit einem Stock über das Eis balanciert.
Wir haben einen Sohn, der in Kleinmachnow wohnt, da waren wir am Tage. Die Nächte haben wir allerdings in unserem kalten Haus verbracht. Und wir hatten von dem Sohn auch so einen Ölofen. Den haben wir in die Küche gestellt, der kleinste Raum. Und der war dann auch einigermaßen warm. Von den anderen Nachbarn haben wir so eine Campingkocher gekriegt. Und da haben wir Tee und Suppe und sowas gemacht.
Diese Anwohnerin hat seit gestern Mittag wieder Strom. Doch sie bleibt vorsichtig, sagt sie, beharrt den Rat von Feuerwehr und Stromversorger.
Waschmaschine, auch der Computer, den habe ich noch nicht wieder eingestöpselt. Das Klavier, das elektrische.
Ja, das sagen Menschen in Berlin-Schlachtensee dazu, dass der Strom bei ihnen wieder geht. Und jetzt nach Brandenburg. Es ist ein ziemliches Beben, das diese Woche Brandenburger Landespolitik durchschüttelt. Besonders heikel entwickelt sich die Lage für das BSW. Nach Finanzminister Robert Krumbach sind heute auch noch die anderen beiden BSW-Minister aus der Partei ausgetreten. Und so gärt der Konflikt um das Brandenburger BSW weiter. rbb24-Landespolitik-Reporterin Annette Kufner.
Es bröckelt weiter beim Brandenburger BSW. 14 Fraktionsmitglieder, das war einmal. Seit dem Austritt von Finanzminister Robert Krumbach am Montag sind es nur noch 11. Heute hat das BSW auch noch seine beiden verbleibenden Minister verloren. Bauminister Detlef Tabbert und Gesundheitsministerin Britta Müller sind jetzt auch aus dem BSW ausgetreten. Die Parteispitze zeigt sich überrascht und wirft den ausgetretenen Opportunismus vor. Der BSW-Fraktionsvorsitzende Nils Olaf Lüders.
Was mir spontan einfiel, war so ein Spruch vom Herrn Krumbach, den er vor sich her trug, seit ich ihn kenne, der da so sinngemäß lautete, jeder hat seinen Preis, man muss nur wissen, wo. Mag sein, dass es was damit zu tun hat, ich weiß es nicht.
BSW-Landeschefin Friederike Bender findet in einer Mitteilung noch deutlichere Worte. Die Ausgetretenen nennt sie Glücksritter, die nun ihr Parteibuch abgeben, um so lange wie möglich ihre Posten zu behalten. Die Ausgetretenen weisen das zurück. Ihnen gehe es darum, die Regierung stabil zu halten. Das BSW entwickle sich indes in eine Richtung, die für sie nicht mehr vertretbar sei. Gesundheitsministerin Britta Müller.
Ich habe mit Besorgnis auch zur Kenntnis genommen, dass der Fraktionsvorsitzende gestern Abend in der Landesvorstandssitzung angekündigt hat, dass die BSW-Fraktion morgen mit der AfD stimmen wird in der Sondersitzung.
Der Landtag stimmt morgen auf AfD-Antrag darüber ab, ob es Neuwahlen geben sollte. Dabei mit Ja stimmen zu wollen, für Müller ein Tabubruch. BSW-Fraktionschef Lüders dementiert. Die Fraktion habe noch keine Entscheidung getroffen, sagt er.
Da möchte ich mich zurückhalten, weil es eben nicht so ist, dass der Fraktionsvorstand hier irgendwie autoritär agiert. Wir werden uns also mit der Fraktion dazu abstimmen, wie wir uns zu diesem Antrag verhalten. Aufgrund der Ereignisse war das bisher noch nicht möglich.
Alles noch offen, sagt also der Fraktionsvorsitzende. Es steht Wort gegen Wort. Für Gesundheitsministerin Müller endet heute eine Parteilaufbahn, die kürzer währte als die Koalition selbst. Erst vor knapp 4 Monaten ist sie ins BSW eingetreten. Bis dahin saß sie als Parteilose im Woidke-Kabinett. Bis Herbst 2024 war sie 25 Jahre lang SPD-Mitglied. Bauminister Detlef Tabbert war beim BSW Mitglied der ersten Stunde. Vorher war er bei der Linken. Zurück in ihre früheren Parteien wollen beide aber nicht.
Ganz einfach, was Parteien angeht, werde ich in keine Partei eintreten, weder bei den Linken noch in einer anderen Partei.
Ich habe nicht die Absicht, einen Parteieintritt, ob in meine vergangene Partei oder in eine andere.
Beide sind nun also parteilos. Eine Enttäuschung für die BSW-Spitze. Auf der anderen Seite sei es auch nicht so schlimm, heißt es aus der Partei. Politische Häutungen seien bei jungen Parteien nichts Ungewöhnliches. Und zumindest habe man nun Klarheit über die Loyalitäten.
Der Bericht von Annette Kufner. Und wir bleiben in Brandenburg, denn dort haben heute die Bauern gegen das geplante Mercosur-Abkommen protestiert. rbb-Reporter Björn Hase-Wendt war dabei.
Traktoren stehen auf dem Kreisverkehr an der Zufahrt zur A24 bei Krem. Protestbanner hängen an den Fahrzeugen. Die Landwirte auch hier in Oberhavel machen ihrem Ärger heute Luft.
Ja, heute setzen wir hier ein Zeichen wegen des Mercosur-Abkommen, dass das nicht unterschrieben wird. Unsere Preise sind alle im Keller. Das, was wir brauchen, so wie Dünger, Spritzmittel, sind hoch. angepriesen und das funktioniert so nicht.
Sagt Landwirt Ronny Müller aus Oberkrämer. Das geplante Freihandelsabkommen mit einigen Staaten Südamerikas sieht auch Oliver Mangelsdorf kritisch, der die Landwirte unterstützt.
Das Mercosur-Abkommen bedeutet ja letztendlich, dass wir als Europa, wir sind reiche Nationen, kaufen unsere Nahrungsmittel aus Südamerika. Das ist für mich erstmal nicht verständlich. Wir in Deutschland zum Beispiel legen Landflächen still.
Auch gut 70 Kilometer weiter nördlich demonstrieren die Landwirte. An der A24 Abfahrt Heiligengrabe bei frostigen Temperaturen an der Feuertonne. Das Freihandelsabkommen würde die regionalen Bauern benachteiligen durch günstigere Importe von Produkten, die unter deutlich schlechteren Bedingungen produziert werden, kritisiert etwa Protestmitorganisator Mario Ortlieb.
Wir haben hier das große Glück, dass wir von vorne bis hinten alles kontrolliert haben. Wir werden das ganze Jahr kontrolliert, wir dokumentieren das ganze Jahr. Und wenn es aus dem Ausland kommt, dann haben wir in keinster Weise eine Rückverfolgung. Und das ist total ungerecht. Dort dürfen Mittel eingesetzt werden, die hier aus gesundheitsschädlichen Gründen schon längst verboten sind.
Für viele Autofahrer bedeuten die Blockaden zusätzliche Umwege, etwa für diesen Berliner, der einen Zwischenstopp in Wittstock einlegen musste.
Ja, bin ich nicht so begeistert. Ja, jetzt muss ich Landstraße fahren. Dauert 2 Stunden mehr. Bis Cuxhaven muss ich.
Das große Verkehrschaos ist aber ausgeblieben, sagt auch Polizeisprecherin Lea Enzenross.
Es kam zu geringen Verkehrseinschränkungen, glücklicherweise keine Verkehrsunfälle in dem Verlauf und insgesamt eher eine ruhige Lage.
Das war ein Bericht von Björn Hase-Wendt und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.